Wer an Jesus glaubt, der darf vom Ja Gottes leben. Gott sagt Ja zu dir. Und es steht fest. Und Jesus hat die Tür zu Gott, dem Vater, endgültig aufgestoßen. Du kannst jetzt ohne Umwege und ohne Angst vor Gott treten und sein Ja erfahren. Dieses Ja, das gilt. Das ist die Grundlage für die Predigt. Und darüber wollen wir nachdenken. Das Ja Gottes steht fest. Jeder von uns kennt aber auch Neins. Nein, das darfst du nicht. Nein, das ist zu teuer. Nein, dafür bist du noch zu klein. Oder nein, du bist zu schlecht dafür. Solche Neins gibt es bei Gott nicht. Gott sagt nicht, sorry, das ist mir jetzt zu aufwendig für dich. Tut mir leid, dafür bist du jetzt noch zu jung im Glauben. Sorry, du bist zu schlecht dafür, dass ich dich segne. Diese Neins gibt es bei Gott nicht. Andere Neins gibt es schon, das will ich jetzt nicht aussparen, die Frage könnte ja kommen. Nein, das ist für dich zu gefährlich, lieber Mensch. Nein, das verletzt andere Menschen, das tust du bitte nicht. Aber um diese Neins geht es mir heute nicht. Es geht mir heute um das große Ja Gottes. Aber wir kennen sie, diese Neins. Ich denke an unser Leben und jeder von uns ist schon gebeutelt gewesen. Ist gestolpert, hingefallen, hat was abgekriegt. Und es sind ganz oft Neins, die sich mir aufzwingen. So, da kann ich nicht zur Seite treten und sagen, okay, das Nein rauscht an mir vorbei, sondern dieses Nein oder diese Neins, die pressen sich mir auf. Es passieren Dinge, die stellen mich auf die Probe, einfach weil sie schwer zu ertragen sind. Sie fühlen sich an wie ein Nein von Gott. Das kann natürlich auch Christen oder gläubigen Menschen passieren, dass Dinge, die mich umhauen, sich wie ein Nein von Gott anfühlen. Und das ist ganz zu Recht so. So nehmen wir es eben manchmal wahr. Und es fühlt sich dann an, so als ob Gott sagen würde, nein, deine Unbeschwertheit nehme ich dir jetzt weg. Nein, ich lasse dich leider nicht in Ruhe. Es muss jetzt noch ein Schicksalsschlag sein. Unser Glaube und unser Vertrauen auf Gott, das wird bisweilen schon stark auf die Probe gestellt. Und dann sind da unsere Zweifel und Fragen, das erste Lied, wunderbar, das hat mich daran sehr erinnert. Unsere Zweifel und unsere Fragen sind, dann ist Gott noch da. Wenn ich bete und ihn bitte, mach doch was, worauf wartet er? Hört und sieht er nicht meine Not? Wenn das eigene Kind ernsthaften Unsinn macht, in Sucht verfällt oder todkrank wird. Das ist doch Mist. Wenn Freunde sterben, die noch mehr Zeit verdient hätten. Wo ist das Ja Gottes? Oder bin ich schuld? Dass der freie Zugang zu Gott irgendwie weg ist? Wie ist mir die Nähe Gottes abhanden gekommen? Es gibt eine Erzählung, die ihr vielleicht kennt schon. Ich will sie nochmal ins Gedächtnis rufen. Es ist eine historische Erzählung. Es ist der amerikanische Bürgerkrieg. Viele Leute drängen sich an das Haus des Präsidenten und wollen mit ihm sprechen, werden aber nicht durchgelassen, weil es viel zu viele sind. Und er hat viel zu tun in diesen Zeiten. In den Gängen und vor dem Haus, in dem er arbeitet, drängen sich die Leute. Aber ein Junge rennt frei herum. Es ist der Sohn des Präsidenten Abraham Lincoln. Dieser Sohn geht da rum, sieht die Leute und darunter sieht er einen verzweifelten Mann, dem es sehr schlecht geht. Und der Sohn spricht diesen Mann an und sagt, was ist mit dir? Hört sich die Nöte an dieses Mannes, weil er merkt, irgendwie ist das sehr schwer, ich möchte dem zuhören. Und kurz entschlossen nimmt der Sohn sich seine Freiheit heraus, nimmt den Mann an der Hand und führt ihn, ohne unterbrochen zu werden von den Soldaten, von den Wachen, diesen verzweifelten Mann direkt in das Büro seines Vaters, des Präsidenten. Der Vater ist dem Sohn nicht böse, er kennt ihn gut und nimmt ihn ernst. Und dann kümmert sich der Präsident um die Anliegen dieses verzweifelten Mannes. Der Sohn geht einfach so durch die Tür. Das erinnert mich an das, was ich am Anfang gesagt habe. Das Ja Gottes zu dir steht bereit und der Sohn Jesus Christus hat die Tür aufgestoßen. Ein Vergleich für Jesus vielleicht, der uns direkt zum Vater bringt. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom über diese Sache, über diesen Umstand und was das bedeutet für uns. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat uneingeschränkten Zugang zu Gott. Wir leben von dem Ja Gottes und Jesus Christus sichert uns das zu. Das steht fest. Und da gibt es für Paulus, der darüber referiert in seinem Brief nach Rom, gibt es keine Ausnahme und keine Zweifel. Und ich gehe durch einen kurzen Text in drei Schritten und ich mache das heute mal wieder so, dass ich den Text Stück für Stück lese und darüber ein bisschen was sagen will. Römer 5, Verse 1 und 2. Paulus erklärt, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Jo, ich gehe mal ein bisschen rein. Wir sind aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt. Wir dürfen ohne Angst vor Gott treten. Wir müssen nichts mehr befürchten. Wir dürfen ihn um alles bitten und ihm alles vor die Füße legen, was uns beschwert. Wann wir diese Erlaubnis erhalten, so als Menschen im Glauben, das verrät Paulus nicht. Ob diese Erlaubnis, vor Gott treten zu dürfen, jetzt bei sowas wie einer Bekehrung geschieht oder wir sie erhalten bei der Taufe, das spielt für Paulus gar keine Rolle, das spart er auch aus, offenbar absichtlich. Die Erlaubnis, vor Gott zu treten, die besteht, wenn du glaubst, wenn du ihm vertraust. Und weil du ihm vertraust, kannst du diese Erlaubnis einfach in Anspruch nehmen. Dein Vertrauen ist der Anfang davon, dass Frieden geschaffen wird mit Gott. Und Christus macht das. Nicht Gott hat endlich seinen Frieden mit uns, weil wir zu dämlich sind, gut miteinander umzugehen. Nicht Gott sagt sich irgendwann, ach na ja, komm, ist jetzt gut. Nicht Gott hat endlich seinen Frieden mit uns. Vielleicht, wenn wir endlich auch richtig glauben und ihm vertrauen. Nein, wir kommen zum inneren Frieden mit Gott. Wir dürfen vor ihn treten und es ist gut für uns und wir kommen damit klar und können das uns zu Recht trauen, können uns ihm aussetzen. Und da spüren wir, dass Gott Ja sagt. Und dann am Ende, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir dürfen an seiner Herrlichkeit teilhaben. Seltsames Wort, benutzen wir nicht mehr, hören wir oft in der Bibel. Das griechische Wort für Herrlichkeit bedeutet auch Ruhm oder Ehre oder Pracht, Glanz oder Abglanz. Ja, wie so ein göttlicher, himmlischer, erhöhter, erhabener Lichtglanz. Ja, deswegen auch die Folie im Hintergrund. Alle diese Worte und diese Bedeutungen von Herrlichkeit, All diese Worte, Pracht, Glanz, Ehre, himmlischer Lichtglanz und sowas, die haben eine gemeinsame Bedeutung im Hintergrund, die das griechische Wort vorher lange hatte und dann aber hier in der Bibel ein bisschen anders gedeutet wurde auf das. Die gemeinsame Hintergrundbedeutung ist der Schein. Etwas strahlt, etwas scheint. Wir nehmen etwas wahr. Ja? Uns scheint so, als ob das draußen wieder grüner wird. Da kommt uns was entgegen, das strahlt uns an. Das ist ein Schein, also doppelte Wortbedeutung Schein, aber es ist etwas, das uns entgegenkommt, uns so vorkommt und uns auch erreicht. Gottes Glanz scheint uns an. Das Ja vom Thron Gottes scheint uns entgegen. Wir haben an seiner Herrlichkeit teil. Und in dieser Herrlichkeit dürfen wir stehen und uns anscheinen lassen. Das ist die Gnade, das ist die Erlaubnis. Wir werden daran teilhaben. Das ist Gnade, denn in jeder Lebensnot und jeder Frage und jedem Zweifel bleibt uns dieser Glanz Gottes erhalten. Also es ist nicht die Not, die uns abtrennt von Gott, sondern es ist unsere Wahrnehmung, dass wir eben leiden unter der Not, aber Gottes Glanz hört nicht auf. Gottes Ja scheint dich weiterhin an. Wir dürfen uns im Glauben jederzeit diesem hellen Schein aussetzen. Was für eine Hoffnung! Da wird man froh sein, da wird man stolz darauf, bei Gott angekommen zu sein. Was meint Paulus mit stolz sein? Ja, Christen sind nicht stolz darauf, dass sie die Wahrheit besser erkannt haben als andere. Sondern wir dürfen stolz darauf sein, dass wir eine Hoffnung haben, die stärker als jeder Tiefschlag ist. Dass wir eine Hoffnung haben, die durch die Täler führt. Ja, also wenn in den alten Übersetzungen Paulus sagt, wir rühmen uns des Herrn, ja, wir sind stolz darauf, dann bedeutet das, wir können stolz auf Gott, unseren König, sein, weil er ein König ist, der sich die Zeit nimmt, dich jederzeit bei sich zu empfangen. Als Paulus gelebt hat vor ungefähr 2000 Jahren, gab es solche Könige nicht. Aber dass Gott sich als unser König und Herrscher und als guter und freundlicher und liebevoller erweist, der jederzeit die Tür aufmacht, darauf können wir stolz sein, dass unsere Hoffnung sich darauf aufbaut. Und genau wegen dieser starken Hoffnung, die es bei Gott gibt, kann Paulus auch jetzt noch Folgendes schreiben. Und jetzt klingt es gleich ganz anders noch. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt sein festigt die Hoffnung. Kurz gesagt, Not lehrt hoffen. Wenn wir in einer tiefen Gemeinschaft mit Christus stehen und mit ihm leben, von seiner Kraft leben wollen und so weiter, dann verhindert das nicht, dass wir in Nöte kommen. Aber Jesus leitet uns durch die Nöte. Und Paulus geht es hier nicht um einen Trainingseffekt. Ja, also Gott schickt uns in Not, gibt uns Not, damit er uns abhärtet. Wir könnten ja zu Recht fragen, ob Gott uns dann so viel zumutet, um uns zu trainieren. Ja, und wofür überhaupt? Damit dann die nächste Not, die Gott uns gibt zum Trainieren, schlimmer ist als die davor? Damit er uns noch mehr abhärtet für die noch größere Not, die danach uns zugemutet wird, will Gott uns abhärten? Ich zitiere meinen alten Geschichtslehrer, wohl kaum. Das Zentrum unserer ganzen Hoffnung ist Christus. Und nicht, dass wir genügend abgehärtet werden in diesem Leben. Das Zentrum unserer ganzen Hoffnung ist Christus. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, vielleicht sogar wegen des Glaubens, dann werden wir lernen, uns noch mehr an ihn zu halten. Leute, die sich an Jesus auch in bedrängenden Situationen halten, die machen die Erfahrung, dass Jesus trägt oder im Rückblick getragen hat. Und das meint Paulus mit Bewährung. Ja, nicht, dass wir stabil geblieben sind, sondern dass wir weiter auf Christus vertraut haben. Das ist der Bewährungspunkt. Nicht, dass wir stabil geblieben sind in der Not, sondern dass wir weiter gewagt haben zu vertrauen. Nicht unser Durchhaltevermögen bewährt sich, sondern der Beistand Jesu, dass er bei uns ist, das bewährt sich. Und das zeigt sich als zuverlässig. Und selbst dort, wo nicht sofort schnelle Hilfe kommt. Aber lasst uns darauf vertrauen, dass Jesus nicht fern ist und bei uns bleibt und uns führt. Und das schafft am Ende neue Hoffnung. Diese Hoffnung ist unsere Lebensgrundlage, hat er vorher gesagt, Paulus. Diese Hoffnung ist unsere Lebensgrundlage und ist auch unsere Lebensperspektive. Also das, worauf wir stehen im Glauben und das, worauf wir schauen, was in Zukunft kommt im Glauben. Wir hoffen auf Jesus heute und morgen und danach auch im Sterben. Eine Hoffnung, die über unser Leben hinausgeht. Und deswegen kann Paulus sich hier auch über das ganze Schwere freuen, über die Nöte, denn es macht uns auf dem schweren Weg und danach gewisser und sicherer darin, dass unsere Hoffnung trägt. Paulus selber zeigt an einer anderen Stelle, wo er über sich spricht und seine Nöte und Schwächen: Gerade in meiner Schwachheit erfahre ich Gottes Kraft, weil die Kraft Gottes erst dort in mich reinfließen kann und erfüllen kann, wo ich Lücken habe und diese Lücken anerkenne und sie zugebe und sie vor Gott öffne. Gerade in meiner Schwachheit erfahre ich Gottes Kraft, weil die Kraft Gottes dort in mich reinfließt, wo ich Lücken habe und die Kraft bei mir fehlt. Und das ist schon ein Wagnis. Das ist schon was, dass man sich echt trauen muss. Wo man sich Dinge eingestehen muss. Zu sagen, in der Gesellschaft, in der Leistung zählt, sich einzugestehen: Ich bin hier mit meiner Leistung am Ende. Oder hier werde ich nie leisten können an dieser und jener Stelle. Oder jetzt tritt plötzlich eine Lücke ein bei mir, die ich vorher nie hatte und muss jetzt damit klarkommen. Aber das ist das, was Paulus rühmt, wo er sagt: Ich freue mich darüber, wenn ich diese Nöte erlebe, weil ich dann merke, Gott ist da und wird da sein. Und Gott wird das füllen. Wie gehen wir also als Gemeinden und Kirchen damit um? Noch ein Nebengedanke. Wo in Kirchen der große Erfolg gepredigt wird, wo in Kirchen das Wachstum und das Große gepredigt wird und wo um eine unangefochtene und geistliche Vollmacht der Prediger gebuhlt wird, da sollten wir skeptisch sein. Wir sollten stattdessen, und das, ich habe diesen Satz nicht mir ausgedacht, ich habe ihn gelesen und ich will ihn deswegen sagen, weil ich ihn für wichtig halte, und weil er mich selber getroffen hat, wir sollten stattdessen unsere Niederlagen und Tiefschläge würdigen. Wir sollten unsere Tiefschläge und Niederlagen würdigen. Denn sie sind die Voraussetzung für eine gründlich bewährte Hoffnung. Die Tiefschläge sind eine Voraussetzung für eine Hoffnung, die sich bewährt und stärker wird. Paulus schließt seinen Gedanken ab, Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Also das haut ja mal einfach so hin. Ja? Wir werden da nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn, also durch den Heiligen Geist, mit der Gewissheit erfüllt, dass er, also Gott, uns liebt. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ja, Gott, der Vater, der König, das große Ja lässt uns nicht enttäuscht oder beschämt zurück. Eine Hoffnung, die so für uns alle immer wieder eintreten möge. Kirchen oder Gemeinden oder Menschen können Menschen beschämen. Menschen können Menschen beschämen und enttäuschen. Aber Gott, bei Gott gibt es keine Beschämung, sondern nur ein Ja. Was für eine tolle Voraussetzung. Und jeder, der das Glück erlebt, Jesus vertrauen zu können, jeder, der glauben kann, vollzieht in seinem Leben irgendwann so eine Wende, eine Umkehr. Und das überhaupt zu können, das ist und bleibt ein Geschenk. Das bleibt ein Geschenk Gottes an dich. Das Geschenk Gottes an dich ist seine Liebe. Ja? Und die legt der Geist Gottes bleibend gültig in dein Herz. Auch hier hält Paulus sich zurück. Ja, ist das jetzt bei der Bekehrung oder bei der Taufe? Das ist ihm egal. Es ist ein Vorgang, der sich durchs Leben zieht. Eine Entwicklung. Im Glauben geht es um die grundsätzliche Erfahrung. Hier begegnet mir der Sohn Gottes, Christus, der mir die Hand reicht und mich zum Vater bringen will. Das ist die Grunderfahrung des christlichen Glaubens. Ich darf mich umsonst dem Licht der Liebe Gottes aussetzen. Das entscheidende Ereignis für unser Leben ist also nicht, dass wir den Heiligen Geist empfangen, sondern das entscheidende Ereignis unseres Lebens ist das, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Nämlich, dass wir mit der Liebe Gottes erfüllt werden. Dass das Ja uns erreicht, das ist der entscheidende Grund. Christus ist dazu der Weg. Der Heilige Geist ist der, der das in uns wirkt. Aber das entscheidende Erlebnis, was diese bewirken, was Gott, Jesus und der Heilige Geist, der dreieinige Gott, bei uns bewirkt, ist, dass die Liebe Gottes in unser Herz fällt und dort wächst und bleibt. Die Liebe Gottes ist der Grund unserer ganzen Hoffnung. Das ist das, was am Ende zählt. Von dieser Liebe können wir leben, mit dieser Liebe können wir, so hoffen wir, alles durchleben. Jede Not, jeden Tiefschlag. Ich kann nur sagen, danke Jesus, dass wir das haben. Und so möge Gott uns segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der uns liebt. Amen.